ARD.
Hagan lo que hagan.
Egal was sie tun, sie werden uns niemals besiegen. Wir sind unbesiegbar.
No van a poder con Venezuela. Somos invencibles.
Das war Venezuelas autoritärer Staatschef Nicolás Maduro mit einer Nachricht an US-Präsident Trump. Wir sind unbesiegbar. Denn Donald Trump, der schafft seit Monaten Tatsachen vor Venezuelas Küste. Zum Beispiel lässt er angebliche Drogenschmugglerboote beschießen.
Every one of those boats that gets knocked out is saving 25,000 American lives. We're allowed to do it.
Jedes abgeschossene Boot rettet 25.000 Amerikaner. Wir dürfen das, sagt Donald Trump. Er hat Kriegsschiffe vor Venezuelas Küste stationiert und zuletzt sogar den Luftraum gesperrt. Und er droht damit, Bodentruppen zu schicken. Aber geht's wirklich darum, den Drogenschmuggel zu unterbinden? Oder was steckt dahinter, hinter diesem Konflikt in der Karibik, der sich so zuspitzt? Darüber sprechen wir heute im Weltspiegel-Podcast. Wir wollen euch hier helfen, die Welt ein kleines bisschen besser zu verstehen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Heute mit mir, Joanna Jeschke. Unsere Korrespondentin Marie-Christine Böse, die ist in Cúcuta, einem Ort in Kolumbien an der Grenze zu Venezuela. Hi Marie.
Hi Joanna.
Ja, der Luftraum, der ist ja gesperrt oder nur für Abschiebeflüge offen. Ihr steht da jetzt halt an der Grenze ganz nahe zu Venezuela. Was erlebst du dort gerade? Wen triffst du?
Ja, also eigentlich erleben wir eine erstaunliche Normalität. Also einen regen Grenzverkehr, Autoschlangen in beide Richtungen. Händler sind unterwegs mit ihren Tüten, Privatpersonen, die einkaufen, die arbeiten. Man merkt eben, dass beide Länder ein enges Verhältnis haben und es auch viele binationale Familien gibt. Und wir haben an der Grenze Katharine getroffen, 36 Jahre alt. Sie ist zum Beispiel, ihr Vater ist Kolumbianer, die Mutter Venezolanerin. Sie hat beide Pässe, lebt in Venezuela und hat dort einen kleinen Geschenkeladen und kommt ja so einmal die Woche alle 14 Tage zum Einkaufen nach Kolumbien, weil es dort ein bisschen günstiger ist. Und sie hat uns gesagt, dass sie sich sehr große Sorgen um ihr Land macht. Das ist mir also hängen geblieben. Sie meinte, oh, wenn jetzt der Trump eine Bombe wirft, dann gibt es bestimmt ja viele Menschen, die sterben könnten. Und sie hätte große Sorge, dass das dann zu einer noch größeren, ja, ökonomischen Krise führt in ihrem Land und vielleicht einer humanitären Krise. Aber sie sagt auch, also wenn man sich nicht mit den Nachrichten groß beschäftigt, bekommt man fast gar nichts mit von diesem Konflikt. Also die Menschen sind normal unterwegs, kaufen ein für Weihnachten, bereiten sich ja auf die Feste vor. Wir sind auch in Kontakt mit Kollegen in Caracas, die sagen, viele Menschen versuchen einfach weiterzumachen, leben ihr Leben, gehen arbeiten, versuchen irgendwie ja über die Runden zu kommen. Und manche haben uns auch erzählt, sie haben überhaupt gar keine Zeit, über irgendwelche möglichen militärischen Schläge nachzudenken, weil sie mit Überleben beschäftigt sind in dieser schwierigen Lage. Sie haben auch gar keine Option, irgendwie jetzt groß Vorräte anzulegen für irgendeinen hypothetischen Kriegsfall oder so, weil ihr Geld gar nicht reicht, um irgendwie jetzt ja für 2 Wochen im Voraus Essen einzukaufen.
Man muss vielleicht an der Stelle einmal kurz sagen, falls ihr euch beim Zuhören fragt, ja, warum bist du denn dann nicht in Caracas, muss man vielleicht dazu sagen, dass es für euch als Journalisten, Journalistin gar nicht leicht ist, nach Venezuela einzureisen, ne? Und dass ihr deswegen, dass euch gerade im Prinzip nichts anderes übrig bleibt, als an der Grenze zu stehen und mit den Menschen dort zu sprechen, natürlich mit den Kollegen, Kolleginnen, die vor Ort im Land sind.
Genau, ja, gut, dass du sagst, es ist nicht nur nicht leicht, sondern es ist eigentlich gerade unmöglich, als internationales Team nach Venezuela einzureisen. Eigentlich ist Venezuela ein ja extrem wichtiges Land in unserer Region, ein großes Land, erdölreich. Aber wir bekommen tatsächlich seit der Wahl im Juli 2024 kein Visum mehr. Und davor haben wir auch keins bekommen. Also das letzte Mal, dass ich dort war, war vor anderthalb Jahren eben zur Präsidentschaftswahl.
Beschreib doch noch mal ein bisschen, was ist das für ein Land? Also wir schauen ja relativ selten, Präsidentschaftswahl war so ein Anlass, das haben vielleicht manche noch im Kopf, aber was ist das für ein Land, unter welchen Bedingungen leben die Menschen wie Katharine, die du getroffen hast, in Venezuela?
Eigentlich ist Venezuela könnte ein sehr wohlhabendes Land sein. Es hat die weltgrößten Erdölreserven, es hat auch viele andere Bodenschätze, aber es liegt eben derzeit wirtschaftlich am Boden oder steht zumindest nicht sehr gut da. Es war schon mal schlimmer, das hat uns Katharine auch gesagt, also 2017, 18 mit extremer Inflation, wo es auch viele Produkte überhaupt nicht gab. Da meint sie, das ist jetzt besser geworden. Es gibt jetzt wieder ganz viel, aber vieles ist eben sehr teuer. Man muss sich das eben so vorstellen, dass die staatlichen Gehälter für die Menschen dort nicht reichen. Also wir wir haben mit einer anderen jungen Frau geredet, die hat uns das vorgerechnet, sie will aber anonym bleiben. Sie verdiene also beim Staat etwa ja, $100 im Monat. Dann gibt es noch so ein paar Boni dazu, also vielleicht über den Daumen nochmal $100. Also das reicht hinten und vorne nicht. In Venezuela ist jetzt auch kein billiges Land. Sie braucht einen Zweitjob, manchmal auch einen Drittjob, um über die Runden zu kommen. Rentner, die jetzt nicht noch zusätzlich arbeiten können, haben deswegen richtige Probleme, weil ihre Rente einfach auch nicht reicht. Und dazu kommt eben die politische Repression und Unterdrückung. Ich habe es erwähnt, wir waren ja im Juli 2024 bei der Wahl und nach allem, was man weiß und an Beweisen kennt, hat diese Wahl die Opposition gewonnen und trotzdem macht Maduro einfach weiter, als sei nichts und hat sich zum Sieger ausgerufen und jeder, der das irgendwie bezweifelt oder kritisiert, der lebt sehr gefährlich in Venezuela. Und daran sieht man auch, dass diese scheinbare Normalität, die wir hier so spüren und diesen normalen Grenzverkehr, das ist eben auch trügerisch. Denn sobald man anfangen möchte, über Politik zu sprechen, merkt man schon, dass Venezuela kein normales Land ist. Also niemand will über Maduro reden, ihn nicht kritisieren, weil das brandgefährlich sein könnte. Und niemand will über die Oppositionsführerin Maria Machado reden, weil die zu loben oder zu sagen, ja, die hat ja vielleicht in manchem Recht, das kann auch richtig gefährlich werden. Also daran merkt man, ja, wie angespannt die Lage dann doch ist letztendlich hier.
Bereitet sich denn Venezuela aktuell auf einen Krieg vor?
Also ich glaube, auf einen Krieg nicht wirklich. Einen Krieg könnte Venezuela gegen die USA sicherlich nicht gewinnen. Aber es gab natürlich ein Stück weit Säbelrasseln und so eine Abschreckung auch von Seiten Venezuelas. Maduro hat Verteidigungsübungen durchführen lassen. Es gab auch eine Militärshow. Maduro hat Milizen mobilisiert und auch Waffen an loyale Gruppen verteilt. Er hat gesagt, es stünden 200.000 Soldaten bereit, um das Land zu verteidigen. Aber wie gesagt, also das ist, glaube ich, auch eher so ein bisschen der Versuch der Abschreckung gegen diesen Druck, den die USA aufgebaut haben. Und ja, die sind einfach militärisch riesig überlegen.
Donald Trump rechtfertigt die Angriffe ja als, ich sag mal so, Kampf gegen die Drogenkartelle. Ist Venezuela denn überhaupt ein zentrales Land, was den Drogenhandel angeht?
Nein, ist es nicht. Also alle Analysen und Experten sind sich da einig, dass Venezuela kein relevanter Drogenproduzent ist. Aber ja, es ist ein Transitland, also ein Durchgangsland für Drogen. Wenn es Trump aber ernsthaft um den Drogenhandel gehen würde, dann würde er wahrscheinlich woanders ansetzen müssen. Einerseits in Kolumbien, dem weltgrößten Kokainproduzenten. Da ist aber die Zusammenarbeit sehr angespannt. Gelder wurden gestrichen. Dabei bräuchte man gerade in Kolumbien eigentlich eine Strategie, was man jetzt machen will. Und jahrelang gab es da auch enge Zusammenarbeit zwischen den USA und Kolumbien im Kampf gegen den Drogenhandel. Und natürlich Mexiko. Klar, das steht auch im Fokus von Trump. Trump hat auch da schon mal gedroht, irgendwie Militär zu schicken. Würde da aber nicht so eine Drohkulisse aufbauen bisher wie gegen Venezuela. Aus Mexiko kommt eben ganz viel Fentanyl mit den Inhaltsstoffen aus China. Also die beiden Länder, es stünden eigentlich viel mehr im Vordergrund. Insofern liegt der Verdacht doch nahe, dass der Drogenhandel nur vordergründig benutzt wird von Trump und es tatsächlich um Machtpolitik geht, um Einflusssphären, um ja eine klassische, in Anführungsstrichen, Hinterhofpolitik, wie das von den USA genannt wird, die quasi ja Lateinamerika als ihre Einflusssphäre sehen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, an dem man sieht, dass es Trump nicht wirklich um den Drogenhandel geht. Eine jüngste Entscheidung von ihm, er hat den ehemaligen Präsidenten von Honduras begnadigt, der eigentlich wegen Drogenhandels zu 45 Jahren Haft in den USA verurteilt worden war. Mhm. Das ist ein echter Skandal, denn es macht eigentlich die jahrelange Arbeit von Staatsanwälten, von Richtern, von Behörden zunichte. Da kann man natürlich dann schon die Frage stellen, wie das zusammenpasst. Also dieser angebliche Kampf gegen Drogenhändler und die Begnadigung eines verurteilten, ja, Drogenhändlers.
Du hast eben gesagt, die weltgrößten Erdölreserven hat Venezuela und auch andere Bodenschätze. Welche Rolle spielen die denn bei der aktuellen, ich sag mal so, Zuspitzung in der Karibik?
Also ich glaube, die spielen durchaus eine Rolle. Man muss aber auch sagen, dass derzeit auch von dem US-Konzern Chevron Öl in Venezuela gefördert wird. Deutlich weniger natürlich, also viel weniger als in Hochzeiten, aber die wirtschaftliche Verbindung ist derzeit nicht komplett gekappt. Aber klar ist natürlich, mit einem ja US-freundlicheren Regime oder einer US-freundlicheren Regierung hätte Trump mehr wirtschaftliche Optionen. Er würde quasi mehrere Ziele gleichzeitig erreichen, auch geopolitisch. Er hätte Zugang zu riesigen Rohstoff- und Energievorkommen quasi direkt vor seiner Haustür in Venezuela. Und er könnte auch den Einfluss von Ölstaaten wie Russland oder Ländern des Nahen Ostens einschränken und sich selber unabhängiger machen, auch von chinesischen Rohstoffen wie seltenen Erden. Das wäre natürlich deswegen in unterschiedlicher Hinsicht spannend für Trump. Und auch Venezuelas Präsident Maduro weiß das, dass er da auf einem Schatz sitzt, der ihm letztendlich auch Verhandlungsspielraum so ein Stück weit gibt. Es gab Recherchen der New York Times, in denen es hieß, Maduro soll Trump zugesagt haben, dass US-Firmen Zugang zu venezolanischen Öl- und Goldprojekten bekommen, dass amerikanische Firmen bevorzugt Konzessionen erhalten sollen. Und auch die Oppositionspolitikerin Maria Machado hat das Trump mehrfach angeboten und der US-Wirtschaft, dass man eben diese Ressourcen dann ausbeuten könnte, wenn es so einen Regime-Change gäbe. Also beide Seiten versuchen da quasi mit dem wirtschaftlichen Schatz ihres Landes zu verhandeln, ein Stück weit.
Und welche Auswirkungen hat jetzt der Druck von außen, also aus den USA, auf die Regierung von Nicolas Maduro und auch auf seinen Rückhalt in der Bevölkerung?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also wenn man die Bilder von ihm sieht und auch wie er sich verhält, dann ist das manchmal sehr durchaus irritierend. Also er hat ja eine Rede gehalten auf Englisch, wo er irgendwie gesagt hat, no war, yes peace, also bitte kein Krieg.
Not war, not war, not war. Yes peace, yes peace, yes peace.
Und daraus hat er dann noch einen Remix gemacht und dazu getanzt. Also er hat quasi zu seiner eigenen Rede eine musikalische Version gemacht.
Please, please, please. Yes, peace. Yes, peace. Yes, peace. Forever, forever, forever.
Hat ja fast schon satirische Züge irgendwie teilweise gehabt, wo man sich fragt, okay, ist das jetzt ernst gemeint? Das ist ziemlich irritierend. Gleichzeitig heißt es, er habe seine Personenschützer ausgetauscht. Also er scheint schon auf eine Art nervös zu sein. Und in der Bevölkerung ist es auch recht schwer zu sagen, weil ja kaum einer ganz offen spricht, aber natürlich schon hinter vorgehaltener Hand. Da kann man ganz klar sagen, der Rückhalt Maduros war schon sehr gering. Also die Wahl 2024 hat er nach allem, was man an Beweisen kennt, verloren. Mit etwa 70% hat die Opposition gewonnen. Und dass er trotzdem weitermacht und diesen Wahlsieg quasi gestohlen hat, das hat ihm sicher keine Freunde gemacht im Land. Manchmal gibt es dann ja den Effekt, dass wenn es dann Druck von außen gibt, gerade von jemandem wie Donald Trump, dass sich die Reihen dann wieder schließen hinter Maduro. Diesen Effekt kann ich tatsächlich nicht erkennen bei der Bevölkerung. Und was wir oft hören ist, viele wollen, dass Maduro geht, aber sie wollen auch keine US-Invasion. Sie wollen keinen USA-abhängigen, superliberalen Staat plötzlich, sondern eine wirtschaftliche Öffnung, aber eben mit Maß, Wahlen, bei denen die Menschen im Land wirklich selber entscheiden können, wer sie regiert und wer nicht.
Hat Maduro denn international Rückhalt? Du hast die Wahl eben angesprochen. Viele Staaten haben das Ergebnis, also ihn als Präsidenten ja auch gar nicht anerkannt. Die EU zum Beispiel auch nicht. Also wer macht sich für Nicolas Maduro stark international?
Also nicht mehr viele letztendlich. Also du hast es erwähnt, er hat auch viele Sympathien verspielt. Die linksgerichteten Präsidenten Südamerikas, Lula, Petro, Boric aus Chile, sind doch ein bisschen vorsichtiger irgendwie mit ihm auch. Und er hat die Opposition extrem gegängelt. Das hat schon eine neue Qualität, auch für viele, die ihm sonst vielleicht näher stehen würden. Maduro erhält ansonsten Unterstützung von den üblichen Verdächtigen, im Prinzip Russland, China, Iran. Russland hat militärische Beziehungen zu Venezuela. China und Iran werden ebenfalls als potenzielle Helfer genannt, wenn es um eine Eskalation geht. Kuba ist eher politisch verbündet. Also wenn Venezuela kippt, sage ich mal, wenn Maduro abgesetzt wird und es wirklich eine Änderung in der politischen Richtung gibt und Neuwahlen, die wirklich fair und frei sind, dann wird es sicherlich so eine Art Dominoeffekt geben. Also dass dann auch in Kuba und in Nicaragua es für die autoritären Regimes sehr eng wird und es dort wahrscheinlich politische Wechsel geben wird.
Wir schauen gleich auch nochmal in die USA und gucken, was hinter dieser Strategie steckt. Eine kurze letzte Frage noch zu Venezuela. Nächste Woche soll in Oslo der Friedensnobelpreis verliehen werden an die Oppositionspolitikerin. Du hast sie eben schon erwähnt, Maria Machado. Kann das überhaupt stattfinden?
Ja, schwierig. Also wir rätseln auch alle, ob Maria Machado wirklich ausreisen wird und nach Oslo gehen wird. Denn Maduro hat ja schon auch gedroht und gesagt, okay, wenn sie ausreist, dann wird er sie als Flüchtige quasi behandeln. Und das wird sicherlich eine große Entscheidung von ihr sein. Wenn sie das Land verlässt, wird sie sicherlich nicht zurückkehren können. Die Frage ist, ob sie dann auch so ein bisschen ihre Durchschlagskraft und Macht komplett verliert. Manche Beobachter sagen, dass Machados Zeit so ein bisschen vorbei ist. Man hatte das Gefühl, dass nach der Wahl im Juli 24 ein großes Momentum da war noch, wo sie sehr viele Menschen auf der Straße versammeln konnte, wo es regelmäßig Demonstrationen gab, sie aufgetreten ist. Und dann ging erst der Präsidentschaftskandidat Edmundo González ins Exil nach Spanien und sie musste in den Untergrund abtauchen. Und jetzt ja, taucht sie manchmal auf, taucht dann wieder ab. Sie ist umstritten, weil sie eben Trump sehr stark gelobt hat dafür, dass er in der Karibik und im Ostpazifik Drogenboote abschießen lässt. Sie hat quasi schon sich für einen Militärschlag gegen Maduro ausgesprochen. Das macht sie zu einer umstrittenen Kandidatin letztendlich auch für diesen Friedensnobelpreis oder Preisträgerin vielmehr. Aber ja, nichtsdestotrotz, sie wird diesen Preis sicherlich am Mittwoch bekommen.
Blick in die Glaskugel. Was erwartest du jetzt in den nächsten Tagen? Was passiert in Venezuela? Was ist das wahrscheinlichste Outcome?
Also das ist jetzt nicht meine eigene Analyse, sondern ich würde mich da Experten anschließen, die teilweise sagen, dass Trump wahrscheinlich nicht abziehen wird, ohne irgendwas zu machen. Man müsste sich ja auch vorstellen, wie das dann in der Außenwirkung wäre und wie Maduro dann frohlocken würde nach dem Motto, hier guck mal, der Gringo fährt wieder weg mit seinen Kriegsschiffen und dem größten Flugzeugträger der Welt und er hat mich nicht erledigt. Also das kann man sich ja irgendwie auch schwer vorstellen, dass sich Trump diese Blöße geben wird. Trump hat schon in seiner ersten Amtszeit versucht, Maduro zu stürzen. Das ging schief. Also insofern hat das auch so eine persönliche Komponente jetzt fast, möglicherweise dieser zweite Versuch. Ich glaube tatsächlich auch, wie auch einige Experten, nicht an eine Invasion, weil das viel zu aufwendig, zu kritisch wäre. Also insofern, das Wahrscheinlichste, meine ich, wären doch strategische Schläge, vielleicht gegen Infrastruktur oder militärische Einrichtungen, vielleicht kein Regimewechsel, sondern ein Wechsel innerhalb des Regimes, also dass man quasi Maduro als Präsidenten austauscht, aber die Machtstrukturen im Prinzip erhalten bleiben, dann könnte Maduro in Venezuela bleiben und Trump kann trotzdem sagen, er habe ihn ausgeschaltet, also alle kämen da irgendwie einigermaßen gesichtswahrend raus, aber ob das dann eine große Veränderung für Venezuela und die Menschen hier gäbe, das wäre dann sicherlich in dem Fall nicht der Fall. Aber es ist ein Stück weit ja der Blick in die Glaskugel und Kaffeesatzleserei. Ich weiß es letztendlich auch nicht.
Du wirst es aber weiter für uns beobachten. Vielen Dank an Marie-Christine Böse, die ich erreicht habe in Kolumbien an der Grenze zu Venezuela. Vielen Dank und Grüße dahin.
Ja, gerne.
Dass die USA versuchen, Einfluss auf Länder in Lateinamerika zu nehmen, hat eine lange Tradition. Das wahrscheinlich bekannteste Beispiel: Kuba unter Fidel Castro und die Invasion in der sogenannten Schweinebucht. 1961 greift das US-Militär an. Fidel Castro schlägt zurück. Die USA beteiligen sich auch an teils brutalen Regimewechseln, mal offen, mal versteckt, mit dem Ziel, linke und sozialistische Regierungen zu stürzen. Unterstützt von der CIA putschen Militärs unter anderem in Guatemala, in Chile und Nicaragua. Was aktuell hinter dem Druck der USA auf Venezuela steckt, bespreche ich jetzt mit Anne Schneider, unserer ARD-Korrespondentin im Studio Washington.
Übrigens hat Donald Trump soeben, kommt gerade über CNN, angekündigt, dass er jetzt wirklich Bodentruppen ins Land schicken will. Also, da ihr seid sehr aktuell mit eurem Podcast.
Dann steigen wir damit tatsächlich gleich ein. Die USA haben ja ihre Militärpräsenz in den letzten Wochen in der Karibikregion schon massiv erhöht, attackieren seit Wochen und jetzt gerade kommt die Meldung, dass er nun auch Bodentruppen schicken will. Was ist das Ziel?
Also da bin ich ehrlich gesagt auch mal gespannt, weil wir wissen ja auch nicht, was das ist. Also eigentlich gab es immer so dieses No Boots on the Ground von amerikanischen Soldaten-Argument. Also es soll kein amerikanischer Soldat in einem Krieg mehr eingesetzt werden. Das wäre jetzt allerdings was total anderes. Jetzt kann es allerdings auch kleinere CIA-Kommandos geben, die halt gezielt in das Land reingehen und da irgendwie für eine Destabilisierung sorgen. Also ich gehe mal davon aus, dass es eher darum geht. was wir natürlich wissen, ist, dass die Region da unten bis an die Zähne bewaffnet ist im Moment. Also da sind so viele Flugzeugträger, U-Boote und was man sonst noch so hat, wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Also da wird schon etwas vorbereitet. Und am Wochenende hat Donald Trump ja auch mal kurz den venezuelanischen Luftraum für geschlossen erklärt in einem True Social Post. Und danach war auch wirklich in der gesamten Region kein einziges Flugzeug mehr zu sehen. Also was hier gerade passiert, ist natürlich auch wirklich bemerkenswert, weil da hat Donald Trump mal eben beschlossen, dass der Luftraum von Venezuela geschlossen ist. Und natürlich halten sich alle dran, weil alle wissen, der kann auch ernst. So. Und seither fliegen fast keine Flugzeuge mehr über Venezuela. Die fliegen noch so ein bisschen drumrum. Also das Ganze wird jetzt wirklich vorbereitet. Bis jetzt haben wir nur die Meldung von CNN, dass jetzt wohl demnächst die Bodentruppen geschickt werden.
Die USA haben ja schon in den letzten Wochen ihre Militärpräsenz in der Karibikregion massiv erhöht. Du hast gerade schon erwähnt, du hast gesagt, bis an die Zähne bewaffnet. Seit Wochen attackieren die USA auch Boote. Also warum denn zum jetzigen Zeitpunkt?
Also ich meine, dieser Kampf gegen die Drogen, wenn man das mal unter diesem Begriff zusammenfasst, das ist natürlich etwas, was die Trump-Administration schon die ganze Zeit macht. Die zweite Begründung ist, dass massiv venezuelanische Flüchtlinge jetzt auch nach Amerika strömen würden und hier das Land quasi überrollen. Also ich habe auch gelesen, Maduro würde angeblich seine Gefängnisse leeren und die Leute dann alle in die USA schicken. Und Flüchtlingsproblematik ist ja gerade ein ganz, ganz dickes Thema hier. Die Trump-Administration würde am liebsten überhaupt niemanden mehr hierher lassen, also niemanden mehr, teilweise noch nicht mal mehr Leute, die hier studiert haben. Also das ist das zweite Thema. Und das dritte Thema ist halt wirklich die Destabilisierung des Maduro-Regimes und im Prinzip also der Wunsch, Maduro aus dem Amt zu entfernen. Das muss man wirklich so sagen.
Ist denn dieses Vorgehen, also da werden Boote attackiert, ist es überhaupt rechtmäßig?
Naja, das kommt sehr darauf an, wen man fragt. Die Trump-Administration sagt natürlich, ja, wir sind in einem Krieg gegen, wie sie das nennen, Narkoterroristen und da gilt nun mal das Recht auf Selbstverteidigung. Nichts anderes würden sie machen. Also Rechtslage ist, der Präsident darf akute Bedrohung auch ohne Kriegserklärung abwehren. Aber das ist nun eine Begründung, die wird von vielen Menschenrechtsexperten nicht anerkannt. Also der UN-Menschenrechtsrat hat diese Bombardierung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet, als willkürliche Tötung. Denn diese Angriffe haben ja nicht gegen Menschen stattgefunden, die jetzt gerade eine unmittelbare Lebensgefahr für die USA waren. Und außerdem sagen sie, dass unprovozierte Angriffe und Tötungen in internationalen Gewässern auch gegen das internationale Seerecht verstoßen. Nun muss man sagen, auch vor Trump wurden Drogenboote in der Karibik schon bekämpft. Aber da hat die US-Küstenwache im Auftrag des Heimatschutzministeriums diesen Drogenschmuggel auf dem Seeweg bekämpft. Und die Schmugglerboote wurden auch nicht bombardiert, sondern die sind gestoppt worden, die wurden beschlagnahmt, Verdächtige wurden festgenommen. Jetzt ist es das Verteidigungsministerium unter Pete Hegseth und es fallen Bomben. Also das hat wirklich eine ganz, ganz andere Qualität. Und jetzt ist ja auch kürzlich eine Recherche der Washington Post veröffentlicht worden, nachdem wohl bei einem Angriff am 2. September zwei Menschen den ersten Angriff auf sie überlebt haben und auf die sollen nochmal geschossen worden sein. Und das wäre nun ein klarer Verstoß gegen das Kriegsvölkerrecht. Da sagt Hegseth, er hat da nichts von gewusst. Und das hätte, wenn es denn je so gewesen wäre, der Admiral alleine entschieden. Also er wird so ein bisschen sich das Ding hin und her geschoben. Aber das ist schon also bemerkenswert und mal mindestens eine rechtliche Grauzone.
Der offizielle Grund ist ja der Kampf gegen die Drogenkartelle. Du hast aber auch angedeutet, das ist nicht alles. Also um was geht's da jetzt wirklich in der Karibik?
Naja, es geht um Einfluss der USA auf Venezuela. Es geht natürlich um die Ölreserven. Es geht um die Flüchtlinge auch. Also ich würde sagen, das sind so diese drei Punkte, um die es geht. Also man muss vielleicht da sich auch nochmal so ein bisschen die Person Marco Rubio angucken. Der ist ja Außenminister, aber er ist auch nationaler Sicherheitsberater von Trump und er trägt diese harte Linie gegen Maduro nicht nur zu 100% mit. Er ist auch der Architekt dieser Politik, dieses maximalen Drucks. Drucks gegen die mutmaßlichen Drogenboote in der Karibik, inklusive eben der Militäraufstockung, die da jetzt auch stattgefunden hat. Und politische Beobachter sagen, dass sein politisches Schicksal auch vom Ausgang dieser Venezuela-Kampagne abhängt. Er wird ja so ein bisschen als weiterer möglicher Präsidentschaftskandidat neben J.D. Vance noch hingestellt, oder er könnte auch J.D. Vance Vizepräsident werden, wenn J.D. Vance jemals zum Präsident gewählt werden sollte. Also da steckt auch ganz stark Rubio dahinter. Der kommt aus Florida, hat da eine starke venezolanische oder ex-venezolanische Basis, und deshalb ist das eben auch für Rubio von so großem Interesse.
Venezuela hat riesige Ölreserven. Welchen Anreiz hat das für die US-Regierung und welche Rolle spielt das bei den aktuellen Angriffen?
Also Energie ist natürlich immer ein Fokus der US-Regierung, weil von den Energiepreisen hängen hier die Lebenshaltungskosten ab. Und wie ja wahrscheinlich einigermaßen bekannt ist, kämpfen die Menschen hier mit einer massiven Teuerungsrate, von der Donald Trump immer erzählt, die wird es gar nicht geben. Aber die Leute merken es natürlich an ihren Portemonnaies und daran, wie schnell das Geld Richtung Monatsende alle ist. Und Venezuela sitzt auf riesengroßen Ölreserven, 17% der weltweiten Ölvorräte, produziert aber im Moment nur ein Bruchteil von dem, was früher produziert wurde, durch die alternde Infrastruktur, durch Sanktionsauswirkungen, dadurch, dass die Anlagen völlig verrottet sind und so weiter und so fort. Das wirkt sich hier in den USA auch auf den Ölpreis aus. Und wenn die Energiepreise steigen, ich meine, das wissen wir in Deutschland auch seit der Ukraine-Krise, wenn die Energiepreise steigen, dann wird alles teurer. Das heißt, für Donald Trump ist es natürlich ein massives Interesse, hier auch eine Kontrolle über dieses Öl zu haben.
Jetzt wollte ich eigentlich von dir wissen, wie weit werden die USA gehen? Wie weit wird Donald Trump gehen? Ist die Frage jetzt an der Stelle schon beantwortet, wenn du jetzt zu Beginn unseres Gesprächs gesagt hast, CNN meldet, jetzt kommen die Bodentruppen ins Land?
Ja, also ich meine, es wird jetzt immer weiter angekündigt und ich meine, irgendwann wird es schon mal stattfinden. Und die Schließung des Luftraumes am vergangenen Wochenende war ja wirklich schon ein Schritt. Also der Post, den Donald Trump auf True Social gepostet hat, lautete übersetzt an alle Fluggesellschaften, Piloten, Drogendealer und Menschenhändler: Bitte betrachten Sie den Luftraum über und um Venezuela als vollständig geschlossen. Das war ein kleiner Post auf True Social und daraufhin ging in diesem Luftraum gar nichts mehr. Also der macht ernst.
Er hat ja eigentlich gesagt, er will den Friedensnobelpreis bekommen. Wie passt das jetzt zusammen?
Also ich glaube, er sieht sich da immer noch, weil Maduro natürlich jetzt auch nicht gerade ein Engel ist und unter anderem ja auch von der EU als Präsident nicht mehr anerkannt. Er sieht sich da, glaube ich, immer noch als sowas wie Friedensstifter. Nur er bekommt damit auch mittlerweile Probleme mit seiner eigenen Basis zu Hause, weil die MAGA-Leute sagen, also bitte mischt euch nicht ständig in die Politik von anderen Ländern ein. Womöglich dauert das dann noch länger und die Ölpreise steigen noch weiter. Und außerdem sollten wir uns jetzt um die Probleme zu Hause kümmern.
Und wie geht's jetzt weiter? Wagst du einen Ausblick?
Ich würde sagen, wir warten jetzt mal, was in den nächsten Tagen passiert. Also die Bedrohung ist schon massiv. Trump hat ja mit Maduro gesprochen, hat ihm vorgeschlagen, Maduro könne ausreisen. Dann würde er auch nicht von den USA verhaftet werden, was ihm sonst drohen würde. Er könne auch seine Frau und den Sohn mitnehmen in ein Land seiner Wahl. Allerdings hat Maduro dann wohl die Bedingungen gestellt, dass es eine Amnestie für ihn und seine komplette politische Gruppe gibt, für alles, was sie jemals getan haben. Das hat Trump dann abgelehnt und dabei ist man jetzt verblieben. Aber nachdem es dieses Telefonat jetzt schon gegeben hat, gehe ich mal davon aus, wir warten jetzt mal die nächsten Tage ab und es wird wirklich irgendeine Form von Eskalation geben, weil das ist jetzt so oft angekündigt worden. Jetzt wird er auch irgendwann liefern.
Ganz herzlichen Dank, du wirst es weiter für uns beobachten. Vielen Dank nach Washington an unsere Korrespondentin Anne Schneider. Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Und bevor ihr jetzt geht, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. WDR 5, das philosophische Radio. Das ist der Philosophie-Podcast für Menschen mit Freude am Selberdenken. Host Jürgen Wiebeke spricht offen und konstruktiv mit Philosophen und Philosophinnen, Fachleuten und Denkerinnen und Denkern über Themen wie Freiheit, Verletzlichkeit, Menschsein oder künstliche Intelligenz. Jeden Montag gibt's ein neues Thema in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und damit sind wir am Ende dieses Weltspiegel-Podcasts. Redaktion in dieser Folge hatte Steffi Fetz. Redaktionsschluss war Donnerstag, der 4. Dezember 2025. Ich bin Joanna Jeschke. Macht's gut. Ciao.